Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Life-Coach, Kinderschutzfachkraft und selbst auch alleinerziehende Mama. Und ich habe heute wieder eine ganz tolle Podcast-Gästin hier. Und ich denke, das passt ganz gut, wo wir in der letzten Folge psychologisch richtig, rechtlich riskant so ein bisschen mehr die psychologische Seite beleuchtet haben und heute die rechtliche Perspektive hören. Dafür habe ich Carola Rosenberg zu Gast. Carola Rosenberg ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht und außerdem ist sie Gründerin der Kanzlei Trennung mit Kind. Wir sprechen heute über das Thema hochstrittige Elternschaft vor dem Familiengericht und wie du als betroffene Mutter, als betroffenes Elternteil handlungssicherer vor Fachkräften auftreten kannst, was du in dieser herausfordernden Zeit, in diesen herausfordernden Prozessen beachten darf und beleuchten auch hier die oft ungesehene Gewalt in Form von institutioneller Gewalt und in welchen Dynamiken sie hier zutage tritt. Es ist ein sehr aufschlussreiches und spannendes Gespräch mit Carola geworden. Gleichzeitig möchte ich aber an der Stelle hier auch nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir sprechen über Themen wie psychische und körperliche Gewalt. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Themen dich belasten könnten, dann höre dir die Folge nicht an. Ansonsten glaube ich, dass du dir hier heute wieder ganz viel für dich mitnehmen kannst. Denn ich finde, es ist ein hochinformatives Gespräch geworden mit Carola, das sich definitiv lohnt anzuhören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und vergiss nicht, diese Folge zu teilen, den Podcast zu abonnieren, wenn er dir gefällt und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo liebe Carola, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über das Thema hochstrittige Elternschaft vor dem Familiengericht zu sprechen. Du bist Fachanwältin für Familienrecht und kennst dich eben mit den Themen und Herausforderungen rund um Kindschaftsverfahren bestens aus. Stell dich doch zu Beginn jetzt gern einmal selber vor und nimm uns mit welchen Themen und Anliegen du in deinem beruflichen Alltag meistens in Kontakt kommst.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Mein Name ist Carola Rosenberg. Ich bin Fachanwältin für Familienrecht. Ich berate und begleite seit jetzt deutlich über 10 Jahre insbesondere hochstreitige Verfahren rund um die Trennung mit Kind. Das heißt besonders hochstreitige Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikte, aber natürlich auch die ganze Bandbreite des Familienrechts von der einvernehmlichen Scheidung bis zu der gewaltsamen Umplatzierung ist da eigentlich alles dabei. Wir sind mittlerweile ein Team von 4 Anwältinnen, die sich mit dem Thema in meiner Kanzlei beschäftigen. Und ich bin da ja auch auf Instagram, sozialen Medien und auf Vorträgen und Fortbildungen aktiv, weil mein Herzensthema da immer ist, dass ich immer sage, man muss sich schlau machen, man muss Wissen haben, um einmal negativen Entwicklungen vorzubeugen von Seiten der Betroffenen, aber von Seiten der professionell Beteiligten, um wirklich eben genau das, nämlich professionell mit solchen schwierigen und komplexen Situationen auch umgehen zu können. Und wir sind da sehr interdisziplinär unterwegs, stehen da im engen Austausch mit Psychologen, Pädagogen und eben Rechtswissenschaftlern. Und das ist so im Kern das, was ich in der Kanzlei mache. Ich habe vor 2 Jahren noch die TMK-Akademie gegründet, die sich eben genau mit dem Thema Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Und freue mich darüber, dass das Thema Wissen in kindschaftsrechtlichen Verfahren, Wissen im Familienrecht doch auch so guten Anklang findet.
Ja. Ja, ich glaube, begründet, dass es guten Anklang findet, weil es zum Teil eben irgendwie so notwendig ist, ne, wie du es auch gerade eingangs schon beschrieben hast. Was sind das vor allem für Themen, wo du sagst, da ist es total wichtig, gut Bescheid zu wissen? Vielleicht gerade eben, wenn man sich in einer sehr hochstrittigen Trennungssituation befindet. Also ich rede jetzt oft von Müttern, weil mein Podcast richtet sich ja vor allem an getrennte Mütter. Was glaubst du, was ist wichtig für, als getrennte Mutter, die vielleicht relativ am Anfang steht und wo jetzt im Raum steht, dass vielleicht jetzt auch das erste Kindschaftsverfahren stattfindet, wo es vielleicht auch um Umgangskontakte etc. geht. Was ist da für mich wichtig? Womit sollte ich mich besonders auseinandersetzen? Und wo sollte ich mir da auch Unterstützung und Rat suchen?
Also die größte Gefahr bei einer hochstreitigen oder streitigen Trennung mit Kind ist der Faktor Angst. Angst ist so, dass die prägende Emotion in den Verfahren, und zwar in der Regel auf beiden Seiten bei den Eltern und häufig eben auch seitens der Kinder. Und natürlich sollen alle Emotionen Raum haben, aber sie dürfen natürlich nicht lebensbestimmend werden, und zwar für keinen der Beteiligten. Und ganz wichtig ist auf der emotionalen Seite, dass man sich immer wieder auch in die Schuhe des anderen versetzt und die Angst, wenn wir uns jetzt an Mütter richten, die Angst des Vaters oder des anderen Elternteils auch immer wieder versuchen zu sehen bei aller Streitigkeit. Ja, also diese Angst vor allem wenn es darum geht, die Angst davor, das Kind zu verlieren, die prägen oft solche Verfahren, und zwar auf beiden Seiten. Und dann eben auch zu schauen, dass ich das Wissen habe, zu wissen, was ich darf und was ich muss, und daraus gute Grenzen entwickeln kann. Also mit einer gewissen Empathie auch für den anderen Elternteil, mit dem Blick und dem Fokus immer auf dem Kind, und dann aber auch für mich die Fähigkeit zu haben, effektive Grenzen und gute Grenzen zu setzen, sodass alle Beteiligten in ein möglichst friedliches Miteinander in der Zukunft reingehen können. Und wenn wir eben nicht über eine, in Anführungsstrichen, normale Trennung, wo man sich vielleicht mit ein bisschen Widerwillen gegenübertritt, aber man kann sich gegenübertreten, sondern wenn wir im Bereich der sogenannten Hochstreitigkeit unterwegs sind, wo es ja häufig auch verschiedene Formen der Gewalt gibt, dann ist es besonders wichtig. Das ist deswegen so wichtig, weil das eben auf strategischer Ebene für Erfolg oder Misserfolg eines kindschaftsrechtlichen Verfahrens verantwortlich ist. Das ist aber auch dafür wichtig, weil egal wie streitig man ist und egal was passiert ist, es gibt ja immer noch ein Leben nach dem Verfahren. Und das möchte ich mit guten Grenzen umrahmt haben, sodass ich auf meiner Seite der Grenze ein friedliches Leben führen kann, damit die Kinder friedlich aufwachsen können. Und mein Credo ist da immer, ich kann nicht verändern, was auf der anderen Seite der Grenze passiert. Dafür ist der andere Elternteil zuständig. Aber ich kann dafür sorgen, dass auf meiner Seite, in meinem Verantwortungsbereich, möglichst viel Frieden herrscht. Und das funktioniert aber nur, wenn die Grenzen eben auch so stark und so gut sind, dass da auch nicht immer rübergeschossen werden kann. Jetzt sind wir hier in schönen Kriegsbildern, sehr beruhigend. Aber es hilft, glaube ich, sich das einmal so vorzustellen, weil die Idee, naja, es gab Gewalt und oder es gab vielleicht auch nur ein Machtgefälle oder ungesunde, toxische Strukturen. Und jetzt machen wir ein Verfahren und dann machen wir noch ein bisschen Elternberatung und dann reiten alle glücklich in den Sonnenuntergang und die Kinder tanzen fröhlich durch die Blumenwiese. Das ist halt illusorisch, ne? Sondern da muss man eben gucken, welche Methoden und mit welchem Wissen kann ich dafür sorgen, dass ich nicht angreifbar bin und dass ich in meinem Bereich Frieden schaffen kann.
Was ja total herausfordernd ist, wenn ich so viel in Angst bin. Ne?
Wahnsinnig.
Also weil dann funktioniert mein Gehirn leider nicht so. Da habe ich nicht die volle Kapazität zur Verfügung. Das heißt erstmal, dieser erste Schritt aus dieser Angst rauszukommen, ja schon super herausfordernd. Aber ich glaube, wie du aussagst, was da ja auch hilft, ist ja, die Unterstützung, das Wissen auch zu haben, zu wissen, okay, wie funktioniert es denn, was ist denn hier möglich? Und ich glaube, wenn ich so für mich so ein Gefühl habe, okay, ich weiß Bescheid, Schritt für Schritt, ich mache das jetzt so mit Unterstützung nach bestem Wissen und Gewissen und dann sehe ich weiter, dann fällt es mir auch leichter, so ein bisschen aus dieser Angst hinauszukommen, weil diese Angst ist ja natürlich total verständlich und ganz viel Panik. Ich meine, gerade wenn es ums eigene Kind geht, ist es ja auch wirklich total nachvollziehbar, dass man da in die Angst kommt. Ne? Jetzt hast du ja auch diese hochstrittige Elternschaft, weil ich glaube, wie du sagst, häufig sind da ja auch Formen der Gewalt passiert. Das ist immer irgendwie so ein Titel, hochstrittige Elternschaft, und da könnte man jetzt drunter verstehen, oh ja, hier sind zwei Eltern, die gehen sich einfach an die Gurgel. So, dass da aber nicht unbedingt dieses Bild hinterstehen muss, sondern dass das ein Titel ist, sage ich mal, der jetzt so gegeben wird, auch an Eltern, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass es beide sind, sondern wo es vielleicht besonders einen Aggressor gibt oder wo es besonders eine sehr schwierige, wie du auch sagst, vielleicht toxische Beziehungsdynamik gab, die sich nach der Trennung in einer gewissen Form, vielleicht in einer anderen Form fortführt. Durch Machtausübung, durch Versuche, den anderen Elternteil vielleicht auf eine gewisse Art und Weise zu schaden. Was erlebst du in deiner beruflichen Praxis, wo du sagst, okay, das ist so ein klassisches Beispiel für mich für hochstrittige Elternschaft, für alle, die sich jetzt vielleicht nichts darunter vorstellen können?
Also der Standardspruch, den man erlebt, auch von professionell Beteiligten, ist, zum Streiten gehören immer zwei. Ja, das ist immer die Grundannahme, mit denen die allermeisten professionell Beteiligten, die so streitige und hochstreitige Trennungen begleiten, die Grundannahme, von denen alle ausgehen. Dieser Satz ist falsch und gefährlich. Ja? Zum Streiten braucht man keine zwei. Man braucht einen Aggressor. Das reicht völlig aus, um Streit zu verursachen. Und meine Erfahrung ist, dass das wenig unterschieden wird. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel bei mir aus der Praxis. Ich habe ein Verfahren geführt mit massiver häuslicher Gewalt, also mit da bestand kein Zweifel, überhaupt kein Zweifel dran, mit massiven Würgemalen, mit Knochenbrüchen, mit was man sich nur vorstellen kann. Es war überhaupt kein Fragezeichen daran, dass da absolut fürchterliche Sachen passiert sind. Es gab eine Strafanzeige, ein Strafverfahren, und wir haben natürlich ein Gewaltschutzverfahren eingeleitet. Der Satz, mit dem die Richterin dieses Gewaltschutzverfahren eröffnet, ist: Naja, also es ist ja keiner dabei gewesen. Wir müssen jetzt mal gucken, welche Gesamtlösung wir finden. Hier sind ja auch Kinder involviert. Solche Sätze sind ein Schlag ins Gesicht von jedem gewaltbetroffenen Menschen. Ja, das ist eigentlich was, wo man da sitzt und denkt, okay, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Es bringt niemandem was, wenn ich jetzt aus der Haut fahre. Wir verhandeln das jetzt ganz sachlich zu Ende. Aber was das auch emotional für Gewaltbetroffene heißt, wenn wir doch einen völlig klaren Fall haben, wo man nun wirklich nicht mehr sagen kann, da gibt es irgendwelche Zweifel an der Beweislage, und wir sind auch nicht in einem Umgangsverfahren, sondern in einem Gewaltschutzverfahren. Das sind problematische Strukturen. Und wie man sich dagegen wehren kann und davor schützen kann, das setzt sich wirklich durch, und zwar ganz egal, wen man da als Rechtsanwalt drin hat oder ob man überhaupt schon in gerichtlichen Verfahren ist, ist Wissen. Wissen ist Macht, ist da wirklich eine gelebte Tatsache. Ja, in dem Moment, wo ich das Wissen habe, wo ich auch einfach sagen kann, okay, ich verstehe, dass du dir das wünschst, ja, ich sehe hier aber keine Möglichkeit, das umzusetzen, kann man eine ganz klare Grenze aufsetzen. Ja, eigentlich müsste man sich da auch drüber unterhalten, was sind eigentlich Grenzen. Aber das ist eine wahnsinnige Gemengelage, weil wir Annahmen haben, wie zum Streiten gehören immer zwei. Man hat natürlich von außen als professionell Beteiligter häufig eben nicht so klare Tatsachengrundlagen, wo man wirklich sagen muss, da muss man sich einen Kopf fassen bei solchen Sprüchen, sondern wir haben ja fast schon in der Regel Situationen, wo es relativ schwierig ist zu sehen, ist es jetzt wirklich, und die gibt es ja auch, ein Fall, wo sich die Eltern schlicht hassen, an die Gurgelsee gehen und die Kinder dabei möglicherweise auch einfach nicht im Blick haben? Oder ist es ein Fall, wo es vielleicht eine Hierarchie gibt, wo es vielleicht eine Seite gibt, die eigentlich alles dran setzt, um irgendwie Lösungen zu finden und um die Konflikte beizulegen und sich da wie eine Brezel verbiegt, um irgendwie eine Lösung zu finden? Und vielleicht einen anderen Teil, der, wo immer versucht wird, Kontrolle und Macht auszuüben.
Hast du die Erfahrung, gibt es einen Weg, genau das sichtbar zu machen? Oder beziehungsweise, was kann ich persönlich dazu beitragen, als getrennter Elternteil, dass das sichtbar wird. Sagen wir, ich befinde mich in einem so ein Hierarchie-Machtgefälle, wo es einen Aggressor gibt und ich jetzt die Betroffene bin, die sich das natürlich das Beste für ihr Kind wünscht, die gleichzeitig aber vielleicht auch viel Angst hat, natürlicherweise, weil wenn ich jetzt Gewalt erfahren habe, egal in welcher Form, ist es ja auch natürlich, dass eine Mutter, die sich dann trennt, auch eben aus diesen Gründen, weil ja Gewalt erfahren wurde und ja eigentlich ihre Kinder und sich auch schützen möchte, wie schaffe ich es denn jetzt, mein Kind außerhalb dann meiner Kontrolle, weil ich habe ja keine Kontrolle darüber, was passiert im Umgangskontakt mit dem Vater, wie viel Umgang kriegt er jetzt. Eigentlich, er möchte natürlich, okay, dass das Gericht gut erkennt, die Schwierigkeiten gab es. Es gab schon häusliche Gewalt in der Beziehung. Die Mutter hat jetzt Sorge, dass die Kinder gut aufgehoben sind, dass es den Kindern vielleicht zu viel wird, dass man irgendwie einen guten Rahmen schafft. Wie treten denn diese Mütter dann am besten auf, die ja eigentlich in dieser Angst sind, wo du sagst, sie ist dann eben so gefährlich, die da rauskommen? Wie trete ich am besten auf und wie kommuniziere ich am besten so, dass das eben von den von RichterInnen gut erkannt wird, eben auch von Verfahrensbeiständen und die Menschen, die dann eben mit noch involviert sind?
Ja, also der erste Schritt ist immer, wenn es Gewalt gegeben hat, die eben in irgendeiner Form sichtbar ist, dann muss sie dokumentiert sein. Das heißt, wenn es jetzt physische häusliche Gewalt gab, da ist ja häufig das Problem, dass erstmal gesammelt wird, ne? Also man will ja nicht gleich seine Familienprobleme an die große Glocke hängen. Und häufig ist es so, dass die gewaltbetroffenen Frauen sehr lange warten, oft auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das kommt ja noch eine ganz andere Ebene noch mit dazu, bis das publik gemacht wird, einfach auch, weil zum Teil die Behandlung von häuslicher Gewalt bei den Polizeidienststellen zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt inzwischen ganz, ganz tolle, Handlungsleitfäden. Es gibt Polizistinnen und Polizisten, die da sehr viel Klarheit über die Probleme, über die Zusammenhänge haben und da sehr gut agieren. Wir erleben es aber leider auch immer wieder, dass da mit so einem gewissen, mit einer gewissen Nonchalance mit umgegangen wird. Ja, also bei dem Beispiel, was ich eben erzählt habe, da müssen wir sehr drum kämpfen, dass diese doch relativ massiven Verletzungen wirklich auch gut dokumentiert werden, weil für eine forensische Dokumentation von solchen Verletzungen, die auch weiter im Gerichtsverfahren gut verwendbar sind, das ist nichts für den Hausarzt, ne? Gleichzeitig, wenn man nur blaue Flecken hat, wozu natürlich auch massive Würgemale gehören können, oder ein komplett blauer Torso, da sind viele Hausärzte jetzt nicht zwingend für ausgebildet, das entsprechend forensisch zu dokumentieren. Ja, und es gibt die Möglichkeit, das zu dokumentieren, da muss man aber je nach Bundesland erstmal hinkommen. Ne? Es gibt auch die Gewaltschutzambulanzen, es gibt, wenn Kinder betroffen sind, gegebenenfalls die Childhood-Häuser, auch fürs weitere Verfahren etc. pp. Das heißt, da gibt es ganz viele gute Ideen und gute Ansätze, die sind aber nicht unbedingt in der Fläche vorhanden. So, das heißt, wenn ich muss selber in der Lage sein, mich gut aufzustellen, und wenn ich keine physischen Beweise habe, die ich extern dokumentieren lassen kann, dann dokumentiere ich das erstmal für mich selber. Jetzt darf ich aber nicht hingehen mit dieser Dokumentation und sagen, also ich habe hier mal alles ganz genau dokumentiert. Weil da ist man ganz schnell wieder in Crazy Land, ne? Ja, also die Mutter sucht ja nur nach Munition gegen den Vater. Die macht ja nichts anderes und deren ganzes Hobby ist dann, ein Schwarzbuch zu führen, was der Vater alles falsch macht.
Ja. Ein Narrativ, was du erlebst, auch vor dem Gericht, ja?
Ja. Mhm. Ja, also gerade wenn eben da dokumentiert wird, dann wird nicht gesagt, ah ja, hier versucht einfach jemand sich zu schützen, sondern da ist man relativ schnell dabei, ne? Auch ein Stück weit verständlicherweise, weil man kennt schon auch die Fälle, wo, ich sag mal so, die Ansprüche an Erziehung, Sicherheit und ordnungsgemäße Versorgung von Kindern, die können schon sehr unterschiedlich sein. Und Man muss schon sagen, dass es auch in Ordnung ist, wenn Eltern da unterschiedliche Ansprüche haben. Und wir haben ja nicht nur die Fälle, wo wir wirklich hier mit Grün und Blau geprügelt und irgendwas, sondern wo wirklich eigentlich auch, wo man sagt, naja, das ist jetzt eher eine Kleinigkeit, ja, wo irgendwie die Jacke zu warm ist oder vielleicht nicht ganz genau warm genug oder, ja, das ist natürlich jetzt immer schwierig, Beispiele zu finden, weil mir natürlich auch direkt immer 20 Beispiele für einfallen, warum das dann aber doch mal relevant war, ja. Also warum, keine Ahnung, der Karottenbrei gefüttert wird statt der Pastinakenbrei, weil der stand auf dem Wochenessplan, ne? So ohne, dass man jetzt sagen muss, da gibt es irgendwelche medizinischen Ursachen für, warum das jetzt wahnsinnig wichtig ist. Ja, also dieses Kontrollverhalten gibt es durchaus in beide Richtungen. Und wenn du jetzt als professionell Beteiligter in so ein Verfahren reinkommst und von oben da erstmal drauf schaust, dann ist es auch nicht immer ganz so einfach zu erkennen, was liegt denn hier vor? Ist das einfach ein Verhalten, das möglicherweise auch durch Jahre von einer toxischen Gewaltbeziehung geprägt ist? Also es gibt ja auch Gründe für auch überängstliches, sehr ängstliches Verhalten oder ein sehr protektives Verhalten den Kindern gegenüber. Welche Ursachen hat das? Ist es vielleicht einfach eine Anlage, dass der eine vielleicht einfach viel ängstlicher ist als der andere? Das ist ja auch in Ordnung, ne? Ich sage in diesen Fällen immer, man muss halt immer schauen und sich ansehen, dass man akzeptieren muss, dass bis zu einem relativ hohen Grad jeder Elternteil seinen Tanzbereich hat. Ja, und ob das jetzt heute Pastinakenbrei oder Möhrchenbrei gibt, das geht den anderen Elternteil einfach nichts an. Da kann man mal eine gute Empfehlung mitgeben und das würde ich mir wünschen. Aber ob es jetzt so umgesetzt wird oder ob jetzt das zweijährige Kind, das eigentlich zuckerfrei ernährt wird, dann eben bei Vater oder weil Vati mit Kind zu Omi geht und da gibt es immer ganz viel Schokolade und man will eigentlich nicht, dass das Kind so viel süß isst, weil dann knallt das Kind total durch und dann möchte man das auch nicht, weil die gesundheitlichen Auswirkungen, außerdem wird zu viel Fernsehen geguckt und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, wo man einfach akzeptieren muss, dass es da unterschiedliche Verantwortungsbereiche für gibt und dass man sagen muss, hier habe ich meinen Verantwortungsbereich, da kann ich das so gestalten, wie ich das für richtig fürs Kind halte und ich muss ein Stück weit den anderen Verantwortungsbereich auch zulassen. Und das ist wichtig, um der Angst entgegenzuwirken, für eine Verhandlungsposition, dass man sehr genau darauf achtet, dass man nicht um Möhrchen versus Pastinake diskutiert, weil wenn es darüber hinaus noch sehr schwerwiegende Gründe gibt, dann kann das dazu führen, dass die sehr schwerwiegenden Gründe gar nicht mehr gesehen wird, weil man so tief in der Schublade drinsteckt, ja, der überprotektiven Mutter, dass nicht mehr gesehen wird, dass es hier eigentlich noch ein ganz anderes Problem gibt. Und wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, dann muss man sagen, dass das, wenn man das so ausdrücken will, fast schon typisches Betroffenenverhalten ist. Ein anderes Beispiel dafür wäre, ich habe mich letztens mit der Miriam Peters von den Landgrazien dazu ausgetauscht, die mir erzählte, naja, also wir haben hier eine Frau, die hat häusliche Gewalt erlebt, die ist getrennt, die wird massiv bedroht, die sieht sich schweren Todesdrohungen gegenüber, die durch Post-its und Zettel überall hinterlassen werden. Und dann geht die selber hin und macht diesen Gewaltschutzantrag und spricht die ganze Zeit gar nicht über diese ganzen Todesdrohungen, sondern sie spricht nur darüber, dass die Blumen, die hingestellt wurden, verwelkt waren und dass Blumen im Vorgarten umgeknickt wurden. Ja, so, also das ist natürlich so. Und jetzt kommt man als professionell Beteiligter rein und denkt erstmal Schätzelein. Also ob irgendwelche Blümchen da verblüht sind, das interessiert uns einfach nicht. Und darüber wird ganz vergessen, weil der Fokus so funktioniert das Gehirn manchmal eben einfach. Ja, der Fokus wird so auf die zerstörten Blumen gerichtet oder die verwelkten Blumen, dass das eigentliche Problem, die Todesdrohungen, gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und das ist sinnbildlich, steht das für streitige Situationen im Familienrecht ganz oft. ich muss sehr als betroffene Mutter, gerade betroffene Mütter müssen sehr darauf achten, wo habe ich jetzt wirklich einen Bereich, der ist ein echtes Problem für das Kind, und wo habe ich einen Bereich, der passt mir nicht, weil das Kind da einfach zu viel Fernsehen guckt. Den muss ich aber so akzeptieren, weil es ist, das Kind hat zwei Eltern mit zwei unterschiedlichen Wertesystemen. Ja? Und ich muss es so gut unterscheiden können, damit, wenn echte Probleme auftauchen, der Fokus wirklich bei dem Kind ist und Probleme dann auch tatsächlich erkannt werden.
Ja. Ja, ich glaube, das ist für Betroffene auch manchmal sehr schwierig, weil so viel passiert und schon so viel passiert ist, das dann auch für sich alles so zu filtern und ja, so in die richtige Wertungslinie zu schieben und es auch verständlich zu machen. Und vielleicht fällt es auch manchmal total schwer, so krasse Taten oder auch Ängste, sowas wie Morddrohungen oder so, sie tatsächlich zu benennen.
Absolut.
Aber deswegen vielleicht auch so wichtig, dass man sich das gut aufschreibt und dokumentiert, um dann auch nochmal so draufzuschauen und zu gucken, okay, was ist jetzt wirklich relevant? Und was ist jetzt auch wichtig, dass ich das benenne? Ja, vor Justiz etc. Was glaubst du, welche Haltung ist da sehr wichtig, die ich als Mutter einnehmen darf? Weil klar, du hast gerade schon erwähnt, man muss in einem gewissen Rahmen, und das ist ja auch richtig und wichtig, akzeptieren, hier sind zwei Elternteile, wir haben beide Verantwortung und es gibt hier zwei Tanzbereiche und solange es hier nicht in Richtung Kindeswohlgefährdung geht, geht mich das jetzt auch mal salopp gesagt nichts an, was der andere so macht. Welche Haltung darf ich da für mich finden und einnehmen, dass ich da ja auch für Außenstehende, fürs Helfersystem vor dem Gericht einfach auch klar wirke? Was glaubst du, was ist da wichtig?
Ja, diese Klarheit, ja, ist natürlich ganz wichtig. Wie gesagt, da kann ich mich nur immer wieder wiederholen. Meiner Ansicht nach erlangt man Klarheit durch Wissen. Und dann ist mein Lieblingsspruch dazu immer, Sachlichkeit siegt. Ja? Das ist immer so das Mantra, wo man es immer wieder drauf runterbrechen muss, weil das ist ja nicht nur für die Betroffenen schwierig, weil wahnsinnig viel passiert ist. Das ist auch für alle professionell Beteiligten schwierig. Und es ist dann natürlich verlockend, immer die scheinbar einfache Lösung zu wählen, auch seitens der professionell Beteiligten. Die einfache Lösung ist typischerweise der Griff in die Stereotypenschublade. Ja, so. Und dann hat man natürlich neue Probleme. Das heißt, ich plädiere immer dafür, es den professionell Beteiligten so einfach wie möglich zu machen, das Problem zu erkennen. Und so einfach wie möglich machen heißt nicht, ich stelle einen Europaverteiler auf und schicke sämtliche E-Mails immer an Jugendamt, Verfahrensbeistände, die beteiligten Anwälte, das Gericht und weiß ich nicht, noch 27 andere Verwandte, sondern ich filtere. Ja? Also zum Beispiel kann man so etwas machen wie, aus meiner Sicht besteht folgendes Problem. Ich gebe Ihnen dafür mal drei Beispiele. Erstens, am so und so vielten, da auch konkret, nicht allgemein, es gab psychische Gewalt. Ja, okay, ja, was denn? Kann sich kein Mensch, der Vater ist der totale Narzisst. Was soll das heißen? Ja? Also weg von Labeln hin zu konkreten Beispielen. Konkret ist das eine und Beispiel ist das andere Stichwort. Ja? Ich gehe also hin und präsentiere die drei massivsten Vorfälle, wo ich mir am meisten Sorge gemacht habe. Vielleicht war es auch nur einer und wenn es so eine Gemengelage gibt, dann kann man zum Beispiel sowas sagen wie, es gibt da noch viele weitere Beispiele für und es ist ein Muster, was sich fortsetzt. Ich kann da noch mal mehr zu erzählen, wenn es darauf ankommen sollte. Und man präsentiert das Problem, ich sage immer dazu, den Problemkuchen, den setzt man auf den Tisch. Ja? Aber essen müssen die professionell Beteiligten ihn alleine. Das heißt, ich kann die nicht force-feeden, ne? Ich kann den nicht den Problemkuchen in den Rachen stopfen. Das funktioniert nicht und ich muss akzeptieren, wenn sie sich das des Problems nicht annehmen. Und wenn ich da alleine nicht weiterkomme, dann ist das eben natürlich auch der Job für eine gute rechtliche Vertretung, dieses Problem nochmal sichtbarer zu machen, wenn es denn eine rechtliche Relevanz hat.
Jetzt stelle ich mir vor, da sind wir natürlich auch wieder in der Angst. Es ist jetzt so weit gekommen, weiß ich nicht, es ist alles schon vor Gericht, es waren schon Verfahren bezüglich Umgängen etc. Und es kommt dazu, dass ein Gutachten gemacht wird, weil vielleicht das Gericht sagt, okay, wir brauchen hier jemanden, der professionell guckt, was ist jetzt los in der Familie, wir können das so nicht beschließen, wir wissen nicht, was los ist. Jetzt ist ja die Angst auch vieler Mütter, okay, ich möchte, dass erkannt wird, was hier läuft. Ich habe mir vielleicht auch konkrete Situationen aufgeschrieben, was mein Kind benannt hat, was ich beobachtet habe, was passiert ist. Ich kann Beispiele benennen. Jetzt ist aber meine Sorge, es kommt vielleicht eine Gutachterin oder ein Gutachter. Jetzt habe ich aber auch total Angst, wenn ich das benenne, dass es eben so eine Schublade aufgibt und ich jetzt so, Stichwort bindungsintolerant, in diese Schublade irgendwie gesteckt werde oder dass mir nicht geglaubt werde, wird eine Riesenangst, die ja da vorherrscht. Gibt es da für mich eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken? Ich denke, zum einen ist, wie du gesagt hast, diese Klarheit und dieses sachliche Auftreten definitiv. Aber gibt es so ein, oder ist, da frage ich mal so, ist da auch ein bestimmtes Wissen wichtig, wie ich da in solchen Kontexten und mit den Fachkräften umgehe, spreche, sodass ich bei dieser Auswertung in dieser Zeit gut zurechtkomme?
Ja. Also gerade Thema Gutachten, das ist ja einer so der Schwerpunkte unserer Arbeit. Es gibt fantastische Gutachten, die ganz viel Klarheit bringen und super hilfreich sind. Ich kann nur empfehlen, verlasst euch da nicht drauf. Ja, es gibt leider mindestens genauso viele absolut katastrophale Gutachten. Und gerade für betroffene Mütter sind Begutachtungen oft eine problematische Situation, weil wir vielleicht eine Situation haben, wo anhand der tatsächlich vorliegenden Beweise es den Kindern gut geht. Die sind gut in der Schule, die sind gut sozialisiert, die gehen zumindest regelmäßig in die Schule oder in den Kindergarten. Die sind gut entwickelt. Es gibt außerhalb dieser Trennungsdynamik eigentlich keine Probleme. Aber vielleicht haben wir Probleme, weil der Umgang nicht so läuft, wie er laufen sollte. Das ist eigentlich so der Klassiker. So, und bis zu dem Moment, wo das Gutachten eingeholt wurde, guckt man da von außen drauf, von der Beweisführung her, und stellt fest, naja, also gut, es gibt da irgendwie Probleme, aber die Kinder sind offensichtlich gut entwickelt. Und was dann nicht passieren muss, aber passieren kann, okay, ich sage es erstmal auf der positiven Ebene. Dann möchte vielleicht die Mutter, denke ich gerade an ein paar Fälle, die Mutter möchte sogar unbedingt, dass ein Gutachten eingeholt wird, weil sie eben sagt, der Vater ist ganz, da gibt es problematische Verhaltensweisen, das Kind hat Angst, was weiß ich, beim Umgang passieren irgendwelche Sachen, die so nicht passieren sollten. Oder da gibt es eine gestörte Impulskontrolle etc. pp. Und dann, wenn man Glück hat, hat man ein Gutachten, wo diese Beweisführung zum Beispiel bestätigt wird und kinderschützende Maßnahmen getroffen werden. Das zweite ist, wenn man Glück hat, das ist auch eine Form von Glück, löst sich diese Sorge vielleicht auf und ein Gutachter stellt fest, nee, also da sehe ich eigentlich das Problem nicht. Das Problem ist eher, dass die Eltern so streitig sind und die Mutter sich da sehr drauf festgebissen hat und einen singulären Fokus auf das Problem hat und wenig sieht, dass es vielleicht auch positive Eigenschaften gibt. Bis dahin ist alles gut, beide Ausgänge sind völlig in Ordnung. Was aber auch passieren kann, ist, dass der Gutachter oder die Gutachterin feststellt, die Mutter ist hochgradig bindungsintolerant, sie erzieht das Kind wahlweise in einer Sphäre der Angst, in einer Sphäre der Gewalt oder in einer Sphäre des Missbrauchs und deswegen muss das Kind unbedingt umplatziert werden. Und da es diese drei Alternativen gibt, muss man da schon mit einer gewissen Vorsicht rangehen, weil also das sehen wir leider immer wieder, ja, also Kinder, die völlig gesund sind, die die jetzt nicht in Angst leben, die gut sozialisiert sind und gut in der Schule und denen es gut geht, wo es einfach nur wo es aus dieser Hochsträflichkeit irgendwelche Probleme gibt, da passiert es relativ schnell, dass durch ein Gutachten die Beweisführung erbracht wird, dass Mutti alles schuld ist, um es mal ein bisschen plakativ runterzubrechen. Und das finde ich, wenn ich mir diese Fälle so ansehe, doch eher problematisch. Und wie gesagt, die beiden anderen Alternativen, die sind meistens okay. Die dritte Variante, die finde ich sehr schwierig. Gern wird dazu genommen noch eine Diagnose von Münchhausen bei Proxy. Wenn man sich die Statistiken anguckt, wie häufig diese Diagnose auf psychiatrischer Ebene gestellt wird, dann ist man doch überrascht, dass eine unabhängig vom familiengerichtlichen Verfahren stattfindende Diagnostik dieser Erkrankung ausgesprochen selten ist. Innerhalb der familiengerichtlichen Verfahren auch eine Diagnose auch getroffen von Leuten, die gar nicht dazu befähigt sind, diese Diagnose zu stellen, relativ häufig ist und gerne auch mal so in punktuellen Amtsgerichtsbezirken auf einmal eine reine Epidemie, als wäre es ansteckend, ausbricht, wo man sich dann schon mal die Frage stellen darf, wie kommt es denn zu einem geholfenen Auftritt dieser Diagnose oder liegt es möglicherweise daran, dass da ein etwas schräger Fokus drauf gelegt wird? So,
und wie glaubst du, passiert das, dass die Mutter dann als gesehen wird, die dem Kind in einem ängstlich missbräuchlichen Umfeld aufwachsen lässt oder vielleicht dann eben diese Diagnose gestellt wird? Wieso kommt das da so häufig vor? Was ist da deine Einschätzung?
Also es gibt da, das ist wie fast alles im Familienrecht multifaktoriell. Das ist ganz wichtig. Was ich sehe, sind vor allem zwei Kerngründe. Das eine sind eine mangelnde Ausbildung auf Seiten der professionell Beteiligten, die entweder nicht oder sehr schlecht stattfindet. Und das andere, und meistens kommen diese beiden Komponenten zusammen, ist auch auf Seiten der Mütter die Unfähigkeit, die Angst gehen zu lassen. Ja, so möchte ich es mal bezeichnen. Das heißt, ich habe das Problem präsentiert, ja, ich habe den Problemkuchen auf den Tisch gestellt und ich verzweifle als betroffene Mutter daran, dass niemand diesen Kuchen essen möchte. Und versuche jetzt mit aller Gewalt den Leuten diesen Kuchen jetzt in den Rachen zu schieben. Das funktioniert nicht. Und das bringt eben die Gefahr, dass da natürlich auch einen Frust und eine Wut entsteht, weil gleichzeitig natürlich, wenn wir jetzt mal die Situation umdrehen und sagen, diese ganzen Ängste, da wird festgestellt, an denen ist eigentlich nichts dran. Die finden vor allem im Kopf der Mutter statt. So, wie geht man damit jetzt um? Ja, wir gehen jetzt von einer Situation aus, wo alle sagen, boah, das ist echt nicht so gut. Das gibt es ja auch. Ne? Also das Kind könnte eigentlich eine gute Beziehung zum Vater haben, aber die Mutter ist einfach nicht in der Lage, ihre eigenen persönlichen Enttäuschungen gehen zu lassen, und ihren vielleicht auch Frust über das Ende der Beziehung, über irgendwelche Verhaltensweisen etc. pp. Gehen zu lassen. Und sie benutzt das Kind als Waffe in diesem Kampf gegen den Ex. So. Und meiner Ansicht nach kommt man da nicht immer, ne? Also häufig sehen die Gerichte dann schon auch die Dynamiken. In den Fällen, die wir behandeln, wird eben nicht gesehen, was macht es mit den Kindern, wenn ich versuche, dieses Verhalten, was ich für nicht akzeptabel halte, jetzt zu sanktionieren. Häufig wird, jedenfalls ist es meine Meinung, nicht gesehen, dass eine Sanktionierung des Verhaltens, sprich, die Mutter ist nicht in der Lage, diesen Konflikt jetzt mal gehen zu lassen. Die versucht die ganze Zeit weiter, dass alle endlich mal das Problem erkennen und alle sind unfähig und alle sind blöd. Wenn ich da jetzt mit brachialen Methoden vorgehe, wie zum Beispiel in einer Umplatzierung des Kindes, dann ändere ich dadurch ja nicht das Problem und das Verhalten der Mutter, sondern ich bestrafe das Kind. Das wird allerdings nicht so gesehen, weil es natürlich, wenn man jetzt mal, ne, wir vertreten ja auch die andere Seite, und das können Mütter wie Väter sein, die einfach abgelehnte Eltern sind, ohne dass sie das verdient hätten. Und das ist natürlich ein unfassbar schmerzhaftes und mit unheimlichen Leiden geprägte Situation. Ja, wenn ich von meinem eigenen Kind abgelehnt werde, möglicherweise, weil der Vater oder die Mutter das Kind toxisch manipuliert und gegen mich aufbringt und als Waffe einsetzt. Also auch hier immer mal in die Schuhe des anderen sich reinversetzen, auch wenn man glaubt, dass man ja weiß, was dahinter steckt. Ja, das ist natürlich eine Situation, die schwer auszuhalten ist und die juristisch frustrierend ist. Wir haben da Rechtsprechung zu, die sagt, auch der manipulierte Kindeswille ist beachtlich. Mhm. Ne? Abhängig von Alter, und der Kindeswille darf dem Kindeswohl nicht widersprechen. Und da haben wir dann schon wieder das nächste Problem, weil wann widerspricht der Kindeswille dem Kindeswohl? Ne? Also, da merkt man schon, da kann man ein ganzes Feld an Problemen aufmachen. Aber im Kern kann man es darauf runterbrechen, dass man zu einer Situation kommt, wo man feststellt oder wo ein Gutachter feststellt, dieses Verhalten des betreuenden Elternteils ist schädlich für das Kind. Und dann ist man in einer Situation, wo man sagt, und nun, welche Handhabe hat man denn da? Ja, und da muss man eben überlegen, lasse ich ein Kind in einem Umfeld, das, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich alle einig sind, dass es wirklich ein sehr, sehr schwieriges Verhalten ist, lasse ich das Kind in einem Umfeld, was offensichtlich problematisch für die kindliche Entwicklung ist? Oder hole ich das Kind aus diesem problematischen Umfeld raus, was ja auch wieder problematisch ist, weil es macht natürlich auch was mit dem Kind, wenn ich es, obwohl es, ne, Kindeswille gegen Kindeswohl, das nicht will und sage jetzt, es muss aber zu deinem Schutz sein und ich stecke dich jetzt in eine andere Situation. Und die Situation ist, also das ist schwer, das aufzulösen. Ne? Und das ist natürlich auch immer wieder, man muss immer wieder sich selbst hinterfragen, man muss immer wieder da sehr sorgfältig und abwägend mit umgehen. Weil es natürlich Situationen geben kann und gibt, wo man sagen muss, es hat ein Level erreicht, dass das für das Kind nicht mehr zumutbar ist. Da haben wir, ne, also so Situationen haben wir auch bei nachgewiesenen Missbrauch, ja, wo es Videoaufzeichnungen gibt, dass in dem Haushalt Missbrauch stattgefunden hat. Und auch da ist das nicht so, als würden die Kinder vor lauter Begeisterung jubeln, sondern die haben vielleicht über Jahre Stillschweigen bewahrt und wollten aus dieser Situation nicht raus, weil das gewohnte Umfeld ist. Also immer dann, wenn man in diese Situation reingeht und sagt, ich habe da eine ganz klare Antwort drauf, ja oder nein, schwarz oder weiß, ist man eigentlich immer schon schief gewickelt. Mhm. Sondern man muss immer in diese Situation reingehen und sich den Einzelfall anschauen. Wenn ich aber nicht dieses Level von, also wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ja, von wir wissen, da findet aktuell ein fortgesetzter Missbrauch oder etwas Ähnliches statt, dann finde ich, muss man noch viel sorgfältiger, als es stattfindet, mit dem kindlichen Willen umgehen und Kinder als Menschen mit eigenen Rechten, mit eigenen Gefühlen wahrnehmen und auch akzeptieren. Und dann ist es manchmal so, und das in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, diese gewaltsamen Umplatzierungen sind nicht die Regel. Das muss man Gott sei Dank so sagen. Da ist die Rechtsprechung auch eigentlich ziemlich klar. Mit wem ist die Situation wirklich so schlimm, wenn ich jetzt zurückgehe auf das Kind, das insgesamt eigentlich gut entwickelt ist, dass ich sage, der betreuende Elternteil ist vielleicht sehr narzisstisch veranlagt, der sieht vielleicht nur sich selber und den Konflikt oder ist möglicherweise auch gefangen im eigenen Trauma. Auch das gibt es. Ne? Es gibt immer alle Varianten. Das ist ganz wichtig, sich zu merken. Und ich sehe da Probleme. Aber das heißt dann vielleicht auch, dass das Kind möglicherweise auch zu einem im Erwachsenenalter eine therapeutische Aufarbeitung der Kindheit machen muss. Ja, das ist bei vielen so. Ne? Da denke ich immer, ja gut, das halte ich dann in aller Regel für das mildere Mittel gegenüber einem Brechen des kindlichen Willens. Also nach meiner Einschätzung muss da sehr, sehr viel geschehen, damit man das irgendwie rechtfertigen kann. Und ich sag mal so, die professionell Beteiligten am Familiengericht haben da unterschiedliche Einschätzungen zu, wann diese Mittel gerechtfertigt sind. Ah, jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Also wie gesagt, das sind die Ausnahmefällen. Deine Frage war ja auch, wie kann man sich davor schützen, wie kann man mit dieser Angst umgehen. Und man muss sich klar machen, es sind totale Ausnahmefällen. Und wenn man sich das Bild vor Augen behält, ich tue den Kuchen auf den Tisch, ich versuche aber nicht, die Leute mit Gewalt denen das in den Hals zu schieben, ja? Und akzeptiere, wenn niemand das Problem sehen möchte, das passiert relativ häufig. Ja. Dann muss ich möglicherweise mit einer radikalen Akzeptanz arbeiten, dass ich nicht jeden Aspekt des Kindes schützen kann und muss mich eher darauf konzentrieren, wo und wie kann ich das Kind auffangen und begleiten.
Ja. Es ist total herausfordernd und ich glaube, die Tragik ist, wie du sagst, es gibt super viele unterschiedliche Varianten, so wie es Menschen gibt. Diese Varianten, die ich ja besonders tragisch finde, wo nachher wirklich sowas wie im schlimmsten Fall eine Umplatzierung oder so stattfindet, zu Unrecht, sage ich mal, weil eine Mutter, das wäre jetzt ja eine ganz tragische Situation, wo es dem Kind eigentlich bei der Mutter total gut geht, aber die Mutter versucht, diesen Kuchen den Fachkräften hinzuschieben und es funktioniert nicht, aber durch diesen Versuch lässt sie ein falsches Bild entstehen und eine Situation wird falsch eingeschätzt, ja, was ja hochtragisch oder dramatisch ist. Und deshalb, ich glaube, ist es so wichtig und ich weiß, das ist so schwer und das ist so hochgradig gefühlte innere Arbeit und Entwicklung an sich selbst, an so einen Punkt zu kommen, auch für sich klar zu sehen und auch wenn das Thema so krass emotional aufgeladen ist, wenn es um dein eigenes Kind geht, wenn du möglicherweise selbst von Gewalt betroffen warst oder Angst hast, dass dein Kind irgendwie manipuliert wird, dass es nicht gut behandelt wird und so. Und in so einer Situation, die ja so hochgradig aufgeladen ist, trotzdem versuchen zu atmen, sachlich zu bleiben, zu schauen, okay, welche Fakten liegen hier auf dem Tisch? Und inwieweit, auch zum Thema Grenzen, ist hier eine Grenze, wo ich sagen muss, und das ist hart, ich weiß es, aber ein Kind hat nicht das Recht auf perfekte Eltern. Und in einem gewissen Grad auch hinzunehmen, okay, auch wenn der andere narzisstische Züge hat, vielleicht auch ein bisschen manipulativ ist, vielleicht auch mal Dinge macht, wo ich echt sage, ey, die sind echt nicht gut. Aber wie viel Gewicht hat es jetzt wirklich, zu sagen, ich muss da jetzt mit der Brechstange und sehen, dass die anderen das erkennen und die müssen das und ich komme da jetzt in Angst und Panik oder vielleicht da auch in einem gewissen Rahmen sagen zu können oder die Haltung einzunehmen, okay, mein Kind hat jetzt gerade, mache jetzt wieder plakativ Väter, gibt es natürlich auch immer auf der anderen Seite, mein Kind hat jetzt gerade da nicht den idealen Vater und da passieren auch Sachen, die vielleicht grenzwertig und nicht immer cool sind und ich versuche auch auf der einen Seite mein Kind hier möglichst zu schützen und zu stärken in all das, was in meinem Tanzbereich liegt. Also was ich tun kann, wie ich mein Kind stärken kann, was ich meinem Kind mitgeben kann, wie ich meinem Kind beibringen kann, Grenzen zu setzen, gut auf seine Bedürfnisse zu hören, zu kommunizieren. Gibt es ganz viel, was ich dem Kind mitgeben kann? Und gleichzeitig kann ich natürlich auch Verhalten äußern, benennen, wie du sagst, Beispiele benennen, auch vor Fachkräften, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht in Ordnung. Aber eben versuchen, wie du sagst, dann nicht so mit dieser Brechstange dran zu gehen, sondern das in auch so einer ruhigen, klaren Haltung und Intention zu tun, was ich weiß, was das Schwerste ist in so einer Situation, wenn man eigentlich in Angst und in Panik ist. Aber sich da eben rauszuzoomen und zu sagen so, okay, das ist aber der Weg, wie ich mich selbst und mein Kind auch am besten schützen kann und wie ich es auch den Menschen um uns herum eigentlich nur möglich mache, auch zu erkennen, was wirklich ist. Weil wenn ich versuche, jemanden unbedingt zum Sehen zu zwingen, dann wird es in der Regel halt nicht funktionieren. So. Und deshalb glaube ich, ist eben auch diese Hilfe und Unterstützung, so wie du es ja auch machst in deiner Arbeit, nicht nur auf Vorträgen anderen mitgibst, sondern auch persönlich Müttern oder Vätern mitgibst, die Mandanten von dir sind, dieses Wissen dafür, was ich brauche, auch um diese Haltung einzunehmen und was ich auch brauche, damit ich möglichst in einem guten Kontakt mit mir, mit meinem Kind und auch eben mit dem Rechtssystem stehe, in der Hoffnung, dass alle das gut erkennen. Ich glaube, das ist so das Herausforderndste, was ich als Mutter in dem Fall lernen darf.
Ja, ich möchte noch eins hinzufügen, weil das gerade beim Thema Angst so wahnsinnig wichtig ist. Macht kein Doomscrolling. Ja? Also ich sage ja immer, macht euch schlau, aber nicht verrückt. Ja? Es ist nicht so, als würden wir in einer Welt voller, wo es nur Monster gibt, leben, sondern klar, ich sag mal, ich habe natürlich auch immer die Bubble meiner Fälle im Hintergrund, wo ich sehr, sehr, sehr viel auch professionell Beteiligte sehe, wo ich denke, wie kommt man auf sowas? Ja. So, und dann bin ich in Arbeitskreisen, auf Vorträgen, komme ich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen, von Jugendämtern, auf die Gutachterinnen und Gutachter in Kontakt und denke immer so, ja, so kann es auch gehen. Und das ist eben, also ich warne auch ein bisschen davor, vor lauter Angst, dass irgendjemand einen in irgendeine Schublade stecken könnte, ja, sich über Gewalt gar nicht zu sprechen, alles unter den Tisch zu kehren, lieber zu kuschen, sich nicht mehr zu wehren, aus lauter Angst, dass der immer dieses böse familiengerichtliche Verfahren über einem thront und die wollen mir eh alle nur das Kind wegnehmen. Das sind die krassen Ausnahmefälle. Die sind zu häufig, ohne jede Frage. Und je mehr man, sag ich mal, dazu googelt, desto mehr Beispielsfälle findet man. Und ja, die gibt es deutschlandweit. Und ja, das ist ein Problem. Wenn ich aber dagegen halte, die Anzahl, ja, an Fällen, wie es normalerweise läuft, da trifft man auf viele sehr motivierte Menschen, die wirklich auch versuchen, Lösungen zu finden. Und ja, überall da, wo Menschen zusammenarbeiten, hast du auch immer mindestens einen dabei, wo du denkst, guck mal, da hat einer vergessen, das Licht anzumachen. Ja? Aber wenn ich mit diesem Bild im Kopf dahin gehe, dass ich sage, pass auf, Freunde, hier, das ist das Beispiel, das ist mein Problem. Sehe ich das zu eng oder sehen Sie da auch ein Problem? Ja, wie soll ich damit umgehen? Also mit einer offenen und fragenden Basis, dann hat man die wesentlich bessere Ausgangsposition, als wenn man eben zum einen, worüber wir eben gesprochen haben, versucht, das auf Biegen und Brechen durchzusetzen, nun alles sehen zu machen. Man hat aber auch die wesentlich bessere Position, als wenn man sich gar nicht mehr traut, sich zu wehren. Weil bitte, bitte wehrt euch gegen kontrollierendes Verhalten, gegen Machtmissbrauch, ja, gegen Gewalt, egal in welcher Form. Ne? Also baut diese guten Grenzen da immer da, wo sie nötig sind. Und sie sind in jeder sozialen Interaktion nötig. Nur manchmal müssen sie bis zum Himmel gehen und magisch reinforced werden, magisch verstärkt werden. Und manchmal reicht halt der White Picket Fence. Ja? Aber also wehrt euch gerne, nur seid dabei ein bisschen schlau.
Ja, und genau, wofür es eben das Wissen braucht. Und ich glaube auch eben, wie du sagst, eigentlich ist es ganz viel diese Haltung, dieses Auftreten, was ich habe. Wie kommuniziere ich das? Wie bringe ich das halt rüber? Ich kann, wie du sagst, es soll ja gar nicht schweigen. Ich kann die Sachen total benennen, die passiert sind, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, einmal die wichtigen und richtigen Dinge, nicht der Pastinakenbrei, sondern das, worum es wirklich geht, konkret mit Beispielen, aus einer ruhigen und nicht aus einer panischen Haltung heraus. Deswegen ist, glaube ich, das auch so gut, dass ich mich auch gut vorbereite, wenn ich auch in solche Gespräche gehe oder vor Gericht gehe oder ein Gespräch mit Verfahrensbeistellern oder GutachterInnen oder wie auch immer. Ich glaube, was auch manchmal wichtig ist, auch selber sich manchmal aus seiner Situation ein bisschen rauszuzoomen, weil es gibt ja auch genug Beispiele, darf man auch nicht vergessen, gerade wenn wir von Kindern oder sehr kleinen Kindern reden, man darf nicht vergessen, wie feinfühlig die sind und die bekommen natürlich auch mit, auch wenn du nicht negativ über deinen Ex-Partner oder so redest, das brauchst du gar nicht. Wenn zwischen euch dicke Luft ist, dann spüren die Kinder das und die spüren auch irgendwie, wenn man sich da nicht so wohlgesonnen ist. Und ich glaube, und das passiert ja leider auch klassisch in so einem Loyalitätskonflikt, dass Kinder auch gerne mal auf beiden Seiten etwas sagen, was sie glauben, was der andere jetzt hören will. So, und da kann es halt dann auch manchmal passieren, dass Kinder vielleicht auch irgendwas sagen, wo man dann als Mutter erstmal denkt, okay, finde ich jetzt nicht gut, aber das Kind wollte vielleicht in dem Sinne die jetzt auch ein bisschen nach dem Mund reden oder wollte die jetzt auch irgendwas sagen. Und ich glaube, da ist es auch manchmal gut, auch da ruhig zu bleiben und nicht immer direkt in diesem panischen, oh, mein Kind hat jetzt gesagt, irgendwie der Papa war böse, sage ich es mal ganz plakativ, war irgendwie böse. Vielleicht sagt das das Kind auch irgendwie gerade, weil ich mich selber gerade gestritten habe oder weil ich gerade mich aufgeregt habe. Ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, nicht in alles immer sofort die volle Emotion zu geben, sondern manchmal immer erstmal Ruhe zu bewahren, erstmal gucken, erstmal zu schauen, okay, ist da wirklich was hinter und nicht mit einem direkt loszurennen, weil ich glaube, das ist auch manchmal, es kann auch manchmal gefährlich sein und diesen Konflikt extrem verschärfen. Und ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn man getrennt ist und auch wenn man hochstreitig ist, kann sich das extrem verschärfen, wenn man so gar nicht mehr in Kommunikation ist und nur noch in Kommunikation mit den Kindern, ist und sich danach durch alles hochschaukelt und man denkt, der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt und bei mir redet das Kind aber so, bei mir sagt es A, bei dir sagt es B. Ich glaube, sowas kann manchmal eine Situation auch extrem hochschaukeln. Und ich glaube, da muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein oder so ein gutes Gespür dafür entwickeln, wo ist jetzt tatsächlich eine Situation, wo ich ein Fass aufmachen muss und wo ist eine Situation, wo ich auch erstmal Ruhe bewahren und erstmal beobachten kann und erstmal gucken kann, okay, gibt es hier auch noch andere Faktoren, woran das gerade liegt oder was hier gerade benannt wurde?
Ja, also nicht schönreden, kein Schönreden von Situationen, das finde ich schon auch wichtig, ja. Sondern kindliche Wahrnehmung sollte man schon auch immer ernst nehmen, aber ernst eben heißt auch für sich zu akzeptieren, dass es multifaktoriell sein kann. Ne? Also auch bestimmte Aussagen können aus unterschiedlichen Situationen zustande kommen. Ja. Ich kann da vielleicht nochmal einen kurzen Beispielsfall für nennen. Wir hatten vor einigen Jahren einen Fall, wo es eben auch um Missbrauch ging. Da richtete sich der Verdacht auch sehr gegen den Vater. Die Aussagen waren ziemlich krass. Man konnte es eben nicht validieren und es ist fast immer so. Es hat sich dann über eben auch wieder Videoaufzeichnungen rausgestellt, dass der Vater damit nichts zu tun hatte, aber die Vorfälle schon passiert sind, nur mit einem anderen Täter, und zwar jemanden aus der Nachbarschaft, der Mutter. Mhm. Das Kind war noch sehr klein und hat immer gesagt, dass der Papa hat das und das gemacht. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema.
Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, eben da auch wichtig, dass man da auch nicht in so ein krasses Feindbild reinkommt, weil ich glaube, das ist halt auch manchmal ein bisschen gefährlich. Sagen wir, ich habe jetzt eben, habe selber irgendwie Gewalterfahrung gemacht, vielleicht auch viel psychische Gewalt, habe vielleicht einen Ex-Partner, der sehr narzisstische Züge hat und der auch irgendwie viel Machtspielchen verwickelt werde oder wie auch immer. Die Gefahr ist dann, glaube ich, wie du auch eben sagst, wenn man sich dann viel in dieser Bubble befindet, wo man sich damit beschäftigt, was Schlimmes alles passieren kann. Mit gewaltsamer Umplatzierung, mit Nachtrennungsgewalt, mit allem Pipapo, was dazugehört, institutionelle Gewalt etc. pp. Narzissmus. So, und wenn ich mich dann viel in dieser Bubble bewege und da habe ich irgendwie das, glaube ich, dann kann es leider auch etwas verstärken, so ein Feindbild, was dann auch nicht positiv ist.
Nee, ist positiv. Das ist weder positiv für das eigene psychische Wohlbefinden, noch ist es strategisch positiv für das Verfahren. Ja. Was man nämlich nicht vergessen darf, und das ist auch eine Wahrheit, ja, wir haben schwierige oder können schwierige Situationen vor dem Familiengericht haben, aber es ist auch so, wenn man ein bisschen informiert und klug vorgeht, dann hat man als betreuende Mutter einen massiven verhandlungstechnischen Vorteil. Mhm. Ja, massiv. Also man ist erstmal in der starken Verhandlungsposition. Ja, und wenn man sich frühzeitig gut beraten lässt, wenn man sich frühzeitig gut aufstellt und nicht in diese Panik verfällt und nicht ins Doomscrolling und in diese immer wieder Verstärkung von bestimmten Glaubenssätzen reingeht, sondern von Anfang an das schafft, ein gewisses sachliches Level zu erreichen, dann muss man schon auch sehen, und das sage ich meinen Mandantinnen immer wieder, die Verhandlungsposition der betreuenden Mutter, die ist erstmal, die wird zwar viel angegriffen, die ist aber rechtlich erstmal ziemlich unangreifbar. Weil wir haben Sachen wie Kontinuitätsgrundsatz, ne? Wer hat sich immer um alles gekümmert und so weiter. Dass man da nicht irgendwie in der Trennung alle Ergebnisse so bekommt, wie man das sich wünscht und häufig auch die Faust in der Tasche machen muss und Atemübungen, absolut richtig, das ist schon so. Aber diese Angst davor, ich verliere mein Kind, also die muss man in der Regel nicht haben, insbesondere wenn man ein bisschen sorgfältig strategisch sich aufstellt und nicht in so bestimmte Fallen reintappt.
Ja, das glaube ich, das ist ganz wichtig, gegen Ende nochmal so zu sagen. Ich glaube, weil eben, dann kann man so ein bisschen den Fokus verlieren. Wenn dieser Fokus eben schnell in diesem, wie sagst du, Doomscrolling ist und in diesem Befassen mit dem, oh Gott, was kann mir alles passieren? Was gibt es schon für 1000 Beispiele auf dieser Welt, die schlecht gelaufen sind? Komme ich nachher in dieses Gefühl rein, wo ich bin als Mutter hilflos, mir wird super schnell mein Kind abgenommen, ich muss sofort, genau, und dass einem klar wird, nein, das ist nicht die Realität. Nein,
das ist noch nicht mal bei uns die Realität und wir befassen uns wirklich sehr viel mit diesen ganz, ganz schlimmen Fällen, ja.
Sondern du hast einen ganz, ganz großen Handlungsspielraum, du hast einen ganz großen Tanzbereich sozusagen, du hast auch als hauptbetreuender Elternteil, klar, erstmal eine ganz, ganz gute Voraussetzung so für alles und ganz viel Handlungssicherheit eigentlich. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich da auch nicht, ich sage ja auch immer, auf die ganzen Instagramer Panikverkäufer so einlässt, die immer mit ganz viel panischen Aussagen rumspielen. Ich glaube, da muss man halt einfach so ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da, ja, da so reinziehen lässt, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt nur noch in Angst und Panik leben und alles ist ganz schlimm.
Ja. Das ist definitiv so.
Danke. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf dein Angebot eingehen. Erklär doch mal, was bietest du für deine Mandanten, Mandantinnen, für alle, die jetzt sagen, sie würden gerne mehr von dir hören, mit dir zusammenarbeiten, was bietest du an?
Ja, letztendlich haben wir so drei Ebenen, wie wir gerne auch in Kontakt treten können. Das eine ist, auf Instagram bin ich oder sind wir auch als Kanzlei, bin ich sehr aktiv mit Informationen, einfach mit so kleinen, das sind natürlich immer Info-Häppchen, ne? So Insta-Ready, das muss man natürlich immer ein bisschen einkürzen alles und kann es nicht wissenschaftlich immer von allen Seiten beleuchten. Ich mache da jeden Freitag in den Stories den Fragenfreitag, wo einfach Fragen gestellt werden können. Ich suche da immer, unabhängig von meiner Zeit, so viele Fragen raus, wie ich schaffe. Ich schaffe immer nicht alle, aber das ist natürlich so auf einer sehr allgemeinen Ebene ein Thema, das einen einfach umtreibt, interessiert und was für viele interessant ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über rechtsanwalt-sorgerecht.de auch einen kostenfreien Fragebogen auszufüllen, um zu gucken, ob das ein Fall ist, den wir vertreten würden. Und dann habe ich natürlich noch die Akademie. Da läuft aktuell die Vorbereitung auf das nächste virtuelle Klassenzimmer. Das virtuelle Klassenzimmer Trennungssicher ist jetzt speziell ein Programm nur für betreuende Mütter, die eben sich insbesondere mit dem Thema Angst, hochstreitige Trennung mit Kind befassen. Und wir sind gerade dabei, da noch weitere Angebote aufzubauen. Da ist es am schlausten, wenn man sich da in die Warteliste einträgt. Wir werden die nächste Anmeldung, das machen wir immer im Blog, weil das eben auch ein Klassenverband ist mit gegenseitiger Unterstützung und Support und ganz vielen Live-Veranstaltungen etc. pp. Wir werden voraussichtlich noch dieses Jahr das nächste Klassenzimmer starten. Und da, wie gesagt, unter trennungssicher.de einfach in die Warteliste eintragen oder natürlich einfach bei uns in den Newsletter kommen, den wir auch noch haben und wo etwas ausführlicher als auf Instagram entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich, abhängig von der Belastung in der Kanzlei, wir wichtige Entscheidungen im Familienrecht, Tipps, Tricks und Infos und News teilen und natürlich auch sowas teilen wie Live-Vorträge, Veranstaltungen oder auch die Eröffnung des Klassenzimmers und kann ich schon mal ein bisschen verraten, dass wir da noch gerade in der Mache sind, noch verschiedene andere Kurse und Fortbildungen anzubieten.
Ganz viel. Ganz viel, viel, ganz viel Wissen. Danke, danke.
Wissen.
Dankeschön.
Noch ein, ultimative Macht.
Noch ein paar kleine letzte Worte. Und zwar, ich stelle mir mal vor, jetzt hört dir gerade eine alleinerziehende Mama zu, die vielleicht gerade genau in dieser Situation ist, die vielleicht unbedingt in ein virtuelles Klassenzimmer kommen sollte, die ganz viel Angst, ganz viel Sorge ist, gerade vielleicht in einer hochstrittigen Trennung, wo auch Gerichtstermine anstehen. Was würdest du dieser Mutter, die jetzt gerade zuhört, was würdest du ihr mitgeben wollen, noch so zum Schluss?
Erstmal atmen. Dann nochmal atmen. Ja? In der Ruhe liegt die Kraft. Dann würde ich ihr empfehlen, also ich hoffe, sie ist möglicherweise schon richtig gut anwaltlich vertreten, weil das hilft auch sehr gegen die Angst, wenn man einfach da jemanden an seiner Seite hat, der das gemeinsam mit einem durchsteht und der einem auch erklären kann, was jetzt als nächstes passiert und worauf man achten sollte und so weiter. Ich würde empfehlen, die Instagram-Newsletter und Blogbeiträge zu lesen. Ich würde außerdem empfehlen, aus zu viel unmoderierten Foren sich da vielleicht ein bisschen, also zumindest immer gut zu reflektieren. Das ist ganz toll, dass es da auch Foren und Austausch und so weiter gibt. Aber guckt immer, was tut mir gut und was ist angstverstärkend. Angstverstärkend ist immer ein bisschen kritisch. Und dann würde ich natürlich sagen, herzlich willkommen im virtuellen Klassenzimmer. Ja. Ich freue mich, wenn es losgeht.
Dankeschön. Danke für ja, all das, was du rausgibst und tust und machst. Ich finde, dein Content ist super wertvoll. Danke für deine Arbeit. Danke für dieses tolle Gespräch, für dieses tolle Interview heute. Ich werde natürlich alle deine Kontaktdaten und alles, was du anbietest, in den Shownotes verlinken. Danke, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
Willkommen zurück. Ich bin mir sicher, wenn du bis hierhin gehört hast, hast du dir bis hierhin ganz, ganz viel aus dem Gespräch mitnehmen können. Da bin ich mir ganz sicher. Hinterlass uns doch gerne deine Gedanken zu der Folge, entweder bei den Kommentaren, bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du hörst. Oder besuche mich gern auf Instagram und unter @elefantenreise und teile deine Gedanken im aktuellen Post mit mir. Und Carola findest du natürlich auch bei Instagram. Ich verlinke dir alle Kontaktdaten in den Shownotes und ja, vielen Dank, dass du heute zugehört hast, vielen Dank, dass du dich so gut informierst, vielen Dank, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Vielen Dank fürs Teilen, fürs Bewerten, das hilft einfach so sehr, dass noch mehr Mütter diesen Podcast hier finden. Ich bedanke mich von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag, deine Yvonne.